NDR Info. Echo des Tages.
I stand before you, filled with deep pride and joy, free at last.
Nelson Mandela ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Die ganze Welt trauert um einen einzigartigen Politiker, der das verfeindete Südafrika versöhnt hat. Auch wir erinnern heute im Echo des Tages an den Freiheitskämpfer. Außerdem berichten wir über die Folgen des Orkantiefs Xaver, die Ergebnisse der Innenministerkonferenz und wir schalten live nach Brasilien. Dort sind vor einer knappen Viertelstunde die Gruppengegner Deutschlands ausgelost worden. Bei der Fußball-WM im Sommer spielt die Nationalmannschaft gegen die USA mit Trainer Klinsmann, Portugal und Ghana. Im Studio ist Nils Kinkel. Einen schönen guten Abend. Südafrika trauert um seinen Nationalhelden Nelson Mandela. Gestern war er nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 95 Jahren in Johannesburg gestorben, im Kreise seiner Familie nach einem bewegten Leben. Statt Hass und Vergeltung hat Mandela immer den friedlichen, den gewaltfreien Weg gewählt, egal welche Hautfarbe seine Feinde hatten und an welche Religion sie geglaubt haben. Jetzt nimmt ein ganzes Land Abschied.
Sie singen für den Mann, der ihnen Freiheit und Demokratie gebracht hat. Seit gestern Abend versammeln sich hunderte Trauernde vor Nelson Mandelas Haus in Johannesburg. Auch weiße Südafrikaner sind darunter. Es wäre ein Anblick, der Nelson Mandela gefallen hätte. Noch einmal hat er sein Land geeint in der Trauer, der Dankbarkeit und der Würdigung seines Lebenswerks. Viele sind mit ihren Kindern gekommen, so wie Evelyn Lebeta aus Soweto. Sie hat Tränen in den Augen.
Exciting.
Es ist schmerzhaft. Wir waren nicht auf seinen Tod vorbereitet. Wir dachten, es ginge ihm gesundheitlich langsam besser. Aber trotz der Trauer müssen wir sein Leben heute feiern. All das, was er für uns getan hat. Es fällt mir schwer zu glauben, dass er tatsächlich von uns gegangen ist. Nelson Mandela hinterlässt eine Lücke, die kaum zu füllen sein dürfte, und ein Vermächtnis, das über seinen Tod Bestand haben wird. Das würdigte heute auch der letzte weiße Präsident Südafrikas, F.W. de Klerk, der 1990 die Freilassung Mandelas aus dem Gefängnis angeordnet hatte und gemeinsam mit ihm mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.
He was a great man. He was a very special man. I think his greatest legacy.
Er war ein besonderer Mann. Das bedeutendste Erbe, das er Südafrika und der Welt hinterlässt, ist, dass er immer betonte, wie wichtig Versöhnung ist. Außerdem trat er für Menschenrechte und Gleichberechtigung ein. Diese Werte hat er mit großer Integrität verteidigt.
He was a man of great integrity.
Viele Südafrikaner sind nun entschlossen, in Mandelas Fußstapfen zu folgen. Jetzt liegt es in unserer Hand, steht es auf Plakaten der Trauernden. Auch das würde Nelson Mandela freuen, dem seine Ideale immer wichtiger waren als der Kult um seine Person. Jeder könne etwas dazu beitragen, dass die Welt etwas gerechter und menschlicher würde, sagte er einmal. Das betonte auch der ehemalige anglikanische Erzbischof und langjährige Freund Mandelas, Desmond Tutu, in seiner Würdigung.
Was he an anomaly, an exception that proves the rule, I would say no.
War er eine Anomalie, eine Ausnahme von der Regel? Ich würde sagen nein. Natürlich war er außergewöhnlich, aber der Geist der Größe, den er personifizierte, schlummert in jedem von uns. Er verkörperte und reflektierte das kollektive Gute in uns, unsere Hoffnungen und Träume. Er symbolisierte unser enormes Potenzial, das wir nicht immer ausschöpfen.
Potential that has not always been fulfilled.
Viele Südafrikaner sind sich dieser Verantwortung bewusst, wenn sie im Lauf der 10-tägigen Staatstrauer Abschied von Nelson Mandela nehmen. Im ganzen Land sind Gedenkveranstaltungen geplant. Nach dem offiziellen Trauergottesdienst am Dienstag in einem Johannesburger Stadion wird Mandela für 3 Tage im Regierungssitz in Pretoria aufgebahrt, bevor er Sonntag in einer Woche im engsten Familienkreis in seinem Heimatort Kunu beigesetzt wird.
Aus Johannesburg berichtete Leonie March. Schon kurz nach der Todesmeldung verwandelte sich das Internet zu einem weltweiten Kondolenzbuch. Nelson Mandela war ein Vorbild für eine ganze Generation. Auch viele Politiker hat der Freiheitskämpfer inspiriert und geprägt. Barack Obama war einer der ersten, der sich zu Wort meldete. Janko Raab über die weltweiten Reaktionen zum Tode Mandelas.
US-Präsident Obama bezeichnete Nelson Mandela schon immer als Vorbild, ohne dass sein eigener Lebensweg nicht möglich gewesen wäre. Heute sagte der amerikanische Präsident, Mandela habe mehr erreicht, als man von einem Menschen erwarten kann.
His journey from a prisoner to a president.
Sein Lebensweg vom Gefangenen zum Präsidenten verkörpert das Versprechen, dass sich Menschen und Nationen zum Besseren wandeln können.
Die britische Königin Elizabeth erklärte in einer Stellungnahme, sie erinnere sich mit großer Wärme an ihr Treffen mit Mandela und sei tief traurig über dessen Tod. EU-Kommissionspräsident Barroso würdigte den Verstorbenen unter anderem mit diesen zwei Worten.
Courage and freedom.
Mut und Freiheit. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zollte Mandela Anerkennung für dessen Engagement für die Menschenwürde aller Bürger und für ein neues Südafrika. Auch in Berlin trauerten viele Spitzenpolitiker über Mandelas Tod. Eigentlich sollte Bundespräsident Gauck heute im Schloss Bellevue zum 65. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte sprechen. Sichtlich bewegt trat der Bundespräsident dann vor die Mikrofone, aber das Thema war ein anderes.
Mit Trauer und tiefer innerer Bewegung nehmen wir Abschied. Nelson Mandela verband kämpferischen Elan mit Prinzipientreue, Liebe zur Freiheit, mit Achtung vor dem Recht und der Suche nach friedensstiftenden Kompromissen mit dem Beharren auf historischer Wahrheit.
Gauck erinnerte an Mandelas Rolle im Kampf gegen die Apartheid und machte deutlich, was als Erbe des Freiheitskämpfers übrig bleiben wird.
Mandelas Wirken wird für alle Menschen, die sich für Freiheit, für die Menschenrechte und die Menschenwürde einsetzen, Inspiration und Quelle der Ermutigung bleiben. Was für eine Persönlichkeit.
Bundeskanzlerin Merkel sprach in ihrer Rede vom einzigartigen Lebensweg Mandelas. Sie nannte ihn einen Giganten der Geschichte.
Nelson Mandela hat 27 Jahre lang für seinen Kampf gegen die Unterdrückung seines Volkes hinter Gittern gesessen. 27 lange Jahre. Und diese Haft hat ihn nicht gebrochen, sie hat ihn nicht einmal bitter gemacht. Im Gegenteil, sie hat ihn nur noch entschlossener gemacht, das Unrecht der Apartheid zu überwinden und damit ein Ende zu machen.
Vor der südafrikanischen Botschaft in Berlin legten heute trotz heftigem Schneefalls viele Menschen Blumen nieder. Die Flaggen wurden auf Halbmast gesenkt.
Keine Frage, Nelson Mandela hat Südafrika verändert. Als Held der Widerstandsbewegung saß er 27 Jahre im Gefängnis. Claudia Venor erinnert an eine große Persönlichkeit.
I have fought against white domination.
Ich habe gegen weiße Vorherrschaft gekämpft. Ich habe gegen schwarze Vorherrschaft gekämpft. Ich glaube an das Ideal einer demokratischen und freien Gesellschaft, in der alle in Harmonie zusammenleben und die gleichen Chancen haben.
In which all persons live together in harmony.
Nelson Mandela, 1990. Endlich in Freiheit. Bejubelt von Hunderttausenden spricht er über seine Ideale, für die er lebte und kämpfte. Ideale, für die er bereit war, wenn es sein muss, zu sterben. Knapp 30 Jahre zuvor, 1961, sprach Mandela im einzig bekannt gewordenen Interview dieser Zeit mit der BBC über diese Ideale.
The Africans require the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country.
Die Afrikaner fordern auf der Basis ein Mensch, eine Stimme, das Wahlrecht. Sie fordern politische Unabhängigkeit. Südafrika ist ein Land vieler Rassen. Unsere Politik macht klar, dass es in diesem Land Platz für alle verschiedenen Rassen gibt. Wenig später wird Mandela für solche Sätze zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Sohn einer Königsfamilie, in der Transkei 1918 geboren, wurde Rechtsanwalt in einem System, das Schwarzen kein Recht auf Leben ließ. Der Kampf für dieses Recht wurde sein Leben, mit dem ANC, dem African National Congress. Fast 28 Jahre Isolation, Zensur, keine Zeitung, keine Berührung mit Frau und Kindern. Mandela blieb dennoch die politische Symbolfigur im Freiheitskampf, Mythos und lebende Ikone weltweit. 11. Februar 1990, Frederick Willem de Klerk.
The government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally.
Frederick Willem de Klerk und Nelson Mandela erhalten den Friedensnobelpreis. 1994 wird der einstige Staatsfeind Nummer 1 Präsident Südafrikas.
I stand before you, filled with deep pride and joy.
Ich stehe vor euch erfüllt von tiefem Stolz und Freude, sagte der Menschenfreund Madiba, der Großvater, wie ihn sein Volk liebevoll nennt. Aufrecht und ungebrochen ging er seiner Regenbogennation voran, auch wenn vieles sich nicht so entwickelte, wie er es vorhatte. Es sind Ansprachen wie diese, an die sich nicht nur Südafrika erinnern wird.
It is so easy to break down and destroy. The heroes are those who make peace and build.
Es ist leicht, niederzureißen und zu zerstören. Aber die wahren Helden sind jene, die Frieden schaffen und aufbauen. Diese Stimme wird der Welt fehlen.
Ein Nachruf von Claudia Winor. Nelson Mandela ist tot, unser Südafrika-Korrespondent Jan-Philipp Schlüter kommentiert.
Nelson Mandela hätte das gefallen. Die Südafrikaner trauern um ihren geliebten Madiba, aber nicht still in sich gekehrt. Zwar tief traurig, aber gemeinsam singend und tanzend und zutiefst dankbar. Sein Volk, das er vom menschenverachtenden Apartheidssystem befreit hat, dem er ein Leben in Freiheit ermöglicht. Sein Sanftmut und sein Wille zur Vergebung sind unerreicht. Trotz Jahrzehnten brutaler Unterdrückung durch das Apartheid-Regime hat er seinen Gegnern verziehen und die Hand gereicht und so einen durchaus möglichen blutigen Bürgerkrieg verhindert. Mandela war nicht ohne Fehler. Seine engen Kontakte zu autoritären Machthabern in Libyen, Iran und Kuba haben für Unverständnis gesorgt. Erst spät hat er sich dem Kampf gegen AIDS gewidmet und er hat zu lange tatenlos zugesehen, wie sich seine damalige Frau Winnie in kriminelle Machenschaften verstrickt hat. Aber all diese Verfehlungen verblassen vor der gewaltigen Lebensleistung Nelson Rolihlahla Mandelas. Er hatte die Vision eines modernen, nicht rassistischen, nicht sexistischen, nicht tribalistischen Südafrikas und er hat diese Vision bis zum Schluss vorgelebt. Es hat sich vieles zum Guten gewendet in Südafrika. Schwarze, farbige und weiße Menschen sind, zumindest laut Verfassung, gleichgestellt. Jeder kann im Prinzip frei entscheiden, wo er leben und arbeiten möchte, in welchem Restaurant er essen und wen er lieben möchte. Trotzdem leben Schwarze und Weiße häufig noch nebeneinander her, ist es noch ein langer Marsch zur viel zitierten Regenbogennation. Denn Südafrika ist wirtschaftlich gesehen das ungerechteste Land der Erde. Noch immer sind es vor allem die Weißen, die wohlhabend sind, und noch immer sind es vor allem die Schwarzen, die unter bitterer Armut leiden müssen. Die Selbstbedienungsregierung von Jacob Zuma, bei der jede Woche ein anderer Minister wegen Korruption oder Vetternwirtschaft in den Schlagzeilen steht, sorgt nicht unbedingt für Optimismus. Aber die südafrikanische Demokratie ist jung, noch nicht einmal 20 Jahre alt. Gerade wir in Deutschland sollten wissen, wie lange es dauert, die Gräben einer gespaltenen Nation zuzuschütten. Natürlich gibt es noch die ewig gestrigen weißen Afrikaner, die der Apartheid hinterher trauern, die jetzt die Rache der schwarzen Bevölkerungsmehrheit fürchten, die Nacht der langen Messer heraufbeschwören. Aber das ist Unfug. Und die große Mehrheit der Südafrikaner wird sie eines Besseren belehren. Die ausgelassenen, würdevollen, spontanen Trauerbekundungen, bei denen Schwarze und Weiße Arm in Arm Mandela-Lieder gesungen haben, haben das gezeigt. Die Südafrikaner haben es jetzt in der Hand, das Erbe Mandelas fortzuführen. Oder um es mit den Worten seiner langjährigen Assistentin zu sagen, Mandelas Erbe hängt nicht von seiner körperlichen Gegenwart ab. Wir alle können dankbar sein, einen solch einmaligen Menschen erlebt zu haben. Hambakhele Madiba. Leb wohl, Nelson Mandela.
Ein Kommentar von Jan-Philipp Schlüter im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Deiche haben gehalten, aufatmen vor allem an der Nordseeküste. Dort peitschte die Sturmflut die ganze Nacht mit Orkanböen und meterhohen Wellen gegen das Festland und die Inseln. Das Schlimmste ist inzwischen überstanden, sagt zumindest der Deutsche Wetterdienst. Das große Chaos durch das Sturmtief Xaver blieb also aus. Stefan Alz berichtet über die Folgen der Sturmflut.
Das blaue Auge als roter Faden. Noch ist Xaver gar nicht komplett von der Bildfläche verschwunden, aber trotzdem wurde in weiten Teilen Schleswig-Holsteins schon eine Sturmbilanz gezogen. Und wo man auch hinhört, überall ist sie dabei. Die Formulierung vom blauen Auge, mit dem das Land nochmal davongekommen ist. Ministerpräsident Thorsten Albig besuchte am Mittag das Lagezentrum in Husum und dankte den Einsatzkräften im Land.
Wir haben die Lehren gezogen, diese Sturmflut, die eine sehr schwere war. Wir haben sie gehalten. Deichschutz muss uns etwas wert sein. Gerade auch in den Jahren, wo wir keine Sturmfluten haben. Wir erleben im Augenblick, wie gut es ist, vorbereitet zu sein. Wer erst beginnt, sich vorzubereiten, wenn es soweit ist, der wird scheitern.
Rund 3,5 Meter höher als im Durchschnitt war das Wasser in der Nacht gestiegen. Auf den Halligen schauten nur noch die Häuser auf den erhöht gebauten Warften aus der Flut heraus. Auf Sylt hat das Wasser einen Damm überspült, mehrere Grundstücke stehen unter Wasser. Die Deiche an der Westküste hielten aber und sie waren vor allem hoch genug. Auch in Zukunft ist in Sachen Hochwasserschutz noch Luft nach oben, erklärte Umweltminister Robert Habeck.
Wir nennen das Klimadeiche. Also wir bauen ein sehr breites Deichprofil, gehen aber nicht hoch bis in die Deichkrone, sondern lassen sozusagen die letzten 2 Meter für die Generationen, die nach uns kommen, sodass wir sehr massive, breite Deiche haben. Und sollten wir den Klimawandel nicht reduzieren können, werden unsere Kindeskinder es leichter haben, noch mal 1,50 draufzusetzen.
Die Deiche hielten. Trotzdem sorgte Xaver für jede Menge Arbeit bei den Einsatzkräften im Land. Rund 2.500 Mal rückten Polizei und Feuerwehren aus. 6 Wochen nach Sturm Christian fand aber auch der Sprecher der Landesfeuerwehr, Holger Bauer, dass der Norden dieses Mal mit dem berühmten blauen Auge davongekommen ist.
Einer der Gründe ist sicherlich, dass Christian schon im wahrsten Sinne des Wortes vorher ordentlich aufgeräumt hat, dass nämlich die morschen Bäume, morsche Äste ja schon weg waren.
Auch von Bauer gab es aber viel Lob für die eigenen Leute. Umgestürzte Bäume, Unfälle, Sandsäcke schleppen, Einsätze als Deichläufer. Viele Feuerwehrleute machten die Nacht über kein Auge zu.
Wir sprechen immer gerne von dem Soda-Effekt. Ne? Wir sind einfach so da. Jeder weiß, dass es die Feuerwehr gibt. Und wenn man die 112 fehlt, dann kommen da welche. Aber dass die in der Regel von zu Hause kommen, dass die nachts aus dem Bett springen, dass die von der Arbeit wegkommen, das wissen die wenigsten. Und Ehrenamt funktioniert natürlich nur, wenn man das dann auch ausüben kann. Das heißt, man muss freigestellt werden. Und daher geht jetzt auch an dieser Stelle der ganz, ganz besondere Dank an alle Arbeitgeber.
Vor allem auf den Schienen im Land hat Xaver seine Spuren hinterlassen. Noch immer ist Schleswig-Holstein vom Fernverkehr der Deutschen Bahn abgeschnitten. Auf Helgolands vorgelagerter Badeinsel Düne hat die Sturmflut erhebliche Mengen Sand weggespült. Mit norddeutschem Trotz soll der Helgoländer Weihnachtsmarkt trotzdem wie geplant am Abend öffnen. Während die Westküste langsam durchatmet, steht der Ostküste ihre Sturmflut noch bevor. Mit Verzögerung, erklärt Dr. Jürgen Hulford, Ozeanograf am Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
Jetzt kommt da noch etwas dazu, dass natürlich das Wasser ist jetzt weg. Es schwappt so etwas zurück, aber größtenteils auch, weil das Tief sich bewegt. Auf der einen Seite des Tiefes kriegen wir, grob gesprochen, Westwind, was uns das Wasser wegschiebt. Und wenn das Tief weiterzieht, kriegen wir dann Ostwind. Dann drückt es dann zusätzlich noch das Wasser wieder auf die Küste zu und wir kriegen Hochwasser.
Mit 1,20 Meter über dem durchschnittlichen Hochwasser sollen die Folgen der Flut aber überschaubar bleiben. Sturm Xaver ist währenddessen eingetragen worden als 6. kräftigster Sturm seit Beginn der Aufzeichnungen. Am Ende hat er dem Norden aber wohl wirklich nur ein blaues Auge verpasst.
Aufatmen also nach einer langen Nacht in Schleswig-Holstein. Die gute Nachricht für das Wochenende, es soll ruhiger und wärmer werden. Jetzt kann also aufgeräumt werden, nicht nur in Schleswig-Holstein. Der Orkan Xaver war in ganz Deutschland zu spüren. Charlotte Horn über einen stürmischen Tag, der noch lange nicht zu Ende ist.
In Hamburg hat die Innenbehörde für den Abend eine Sturmflutwarnung herausgegeben. Diese dritte Flut wird allerdings geringer ausfallen. In St. Pauli steigt das Hochwasser seit 18 Uhr voraussichtlich auf eine Höhe von 5 Metern über Null. In der letzten Nacht wurde der Fischmarkt überflutet, Keller und Tiefgaragen liefen voll. Ansonsten trotzten die Schutztore dem Wasser. Die Hamburger blieben gelassen.
Ich wohnte mal hier. 1962 sah es genauso aus. Es war genauso hoch.
Es ist schon echt beeindruckend und ich hoffe, dass nicht so viel zerstört wurde von den ganzen anderen Menschen, die ihre Geschäfte haben.
Es ist nichts zu Schaden gekommen. Also wir haben halt ein bisschen mehr Holz vor der Haustür jetzt, aber hat nicht das Haus geflutet sozusagen.
30 Schiffe mit Ziel Hamburger Hafen liegen derzeit in der Nordsee fest. Denn für sie gilt ein Fahrverbot. Reeder und Hafenbetriebe verlieren dadurch viel Geld. Und auch die Pendler mussten sich am Hauptbahnhof gedulden. Der Fernverkehr nach Kiel, Flensburg und Dänemark ist noch bis morgen Mittag wegen umgestürzter Bäume eingestellt. Am Flughafen sind einige Flüge gestrichen. Sprecherin Katja Bromm.
Daher bitten wir die Passagiere, bevor sie zum Flughafen anreisen, wenden sich an ihre Fluggesellschaft und informieren sich über ihren individuellen Flug.
In Mecklenburg-Vorpommern sorgten Schnee und Graupelschauer für viele Unfälle. Eine Rentnerin kam ums Leben bei einem Unfall in einem Rettungswagen. In Westmecklenburg fiel in bis zu 10.000 Haushalten zeitweise der Strom aus. Umweltminister Backhaus warnte vor Hochwasser an der Ostseeküste.
Das Wasser schwappt jetzt in Richtung Schweden, Dänemark und dann kommt heute über Tag die Welle zurück, sodass wir davon ausgehen, dass wir dann richtige Hochwassersituationen bekommen. Und deswegen sollte sich jeder, der sich nicht unbedingt an der Ostsee aufhalten muss, der sollte sich hier fernhalten.
Auch in Niedersachsen hielten Deiche und Hochwasseranlagen der Flut stand. Häuser wurden abgedeckt und Autos zerstört. Die Polizei sprach von einem glimpflichen Ausgang. Der Fährverkehr zu den Inseln blieb auch heute eingestellt. Im Harz fielen bis zu 20 Zentimeter Schnee. Die Räumdienste sind seit 4 Uhr morgens unterwegs.
Wir haben eigentlich zu dieser Zeit immer wenig Schnee. Es kommt dann eigentlich mal so nach Weihnachten. Aber das ist schon ein bisschen heftig.
Die meisten Skilifte stehen weiter still. Die Orkanböen sind noch zu stark. Nach Nordrhein-Westfalen brachte das Sturmtief ebenfalls Schnee und sorgte für Verkehrschaos.
Es ist 18.49 Uhr. 11:07. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Bürgerkrieg in Syrien ist eine der großen Tragödien dieses Jahrhunderts, die so schnell kein Ende findet. Über 6 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Ihre Lage wird sich im Winter eher verschärfen. Deutschland ist bereit, jetzt mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist ein Ergebnis der Innenministerkonferenz. Matthias Eichler.
Lange weigerte sich CSU-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, das beschlossene Kontingent anzutasten. 5000 syrische Flüchtlinge sollen nach Deutschland geholt werden, mehr nicht, so sein Standpunkt. In vertraulichen Gesprächen haben ihn die Länderinnenminister aber offenkundig davon überzeugt, der bisherige Plan reicht nicht aus, um die Not der am schlimmsten Betroffenen zu lindern, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz und niedersächsische SPD-Innenminister Boris Pistorius.
Wir nehmen weitere 5000 auf und werden uns allerdings dabei im Frühjahr die Situation erneut anschauen und überprüfen, was weitere Maßnahmen eventuell erforderlich machen könnte.
Sprich, ob dann noch mehr Flüchtlinge aus der, Zitat Pistorius, größten humanitären Katastrophe des noch jungen Jahrhunderts gerettet werden. Bundesinnenminister Friedrich warnte allerdings vor zu hohen Erwartungen.
Es wird sicher nicht einfach sein, innerhalb von 3 Monaten jetzt 5000 sofort nachzuholen. Aber wir werden uns bemühen, insbesondere wenn wir den Anteil der Botschaftsfälle verstärken, also derjenigen, die schon Visumsantrag gestellt haben, der schon geprüft ist, vielleicht von der Ausländerbehörde in NRW, in Niedersachsen, in Bayern schon gegengeprüft ist, wird es natürlich schneller gehen.
Im Frühjahr sollen die Länderressortchefs auch über ein neues Verfassungsschutzgesetz entscheiden. Der Bundesminister kündigte an, bis dahin einen Entwurf auf den Tisch zu legen. Als Sprecher der CDU-geführten Länder sagte Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Kaffier:
Wir haben als Innenminister die Aufgabe, Vertrauen wieder aufzubauen in unser Sicherheitsarchitektur, Fehler zu korrigieren und Versäumnisse aufzuarbeiten. Offene Punkte werden, wie hier vom Bundesinnenminister schon erwähnt, bis Frühjahr 2014 nochmal analysiert, zusammengefasst und dann dementsprechende Entscheidungen gefällt.
Neben Ergebnissen für Anfang des Jahres kündigten die Minister außerdem weitere Gespräche mit den Fußballverbänden DFB und DFL an. Ziel ist es, die Gewalt in und vor Fußballstadien einzudämmen.
Das Sicherheitskonzept, das von denen beschlossen ist, ist gut. 10 Millionen mehr für Fanprojekte ist gut,
sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger als Sprecher der SPD-geführten Länder. Trotzdem müsse beispielsweise über besser ausgebildete Ordner und ein neues Ticketverfahren für Hochrisikospiele gesprochen werden.
30% unserer Einsatzhundertschaften, sowohl des Bundes als der Länder, sind mit Fußball beschäftigt. Und selbst wenn man noch so fußballaffin ist wie ich selbst, das ist dem steuerzahlenden Bürger kaum noch zu vermitteln.
Mit Blick auf die steigende Zahl von Wohnungseinbrüchen und Straftaten im Internet kündigten die Minister an, die Präventionsarbeit zu verstärken. Allerdings seien auch die Menschen selbst gefragt. Durch Selbstschutz wie Schlössern an Fenstergriffen oder Antivirenprogrammen auf dem Computer ließen sich viele Taten verhindern.
Unterschrieben ist immer noch nichts auf Bali bei der Konferenz der Welthandelsorganisation. Die Minister der WTO-Mitgliedsländer wollen Handelsschranken abbauen und somit den weltweiten Handel einfacher machen. Indien setzt sich für ein eigenes Subventionsprogramm ein, damit arme Menschen in dem Land auch ihr Essen bezahlen können. Viele westliche Länder lehnen das ab. Hans-Jürgen Maurus beobachtet den Verhandlungspoker auf Bali.
Es wird hart gerungen auf der Welthandelskonferenz in Bali. Endlose Marathonsitzungen, stundenlanges Gefeilsche um Textpassagen, manchmal nur um ein einziges Wort. 159 Staaten unter einen Hut zu bringen, ist eine wahre Herkulesaufgabe. Und man macht es dem neuen WTO-Generaldirektor Roberto Acevedo alles andere als leicht. Der Ärger begann bereits im Vorfeld der Konferenz, als sich Indien weigerte, dem Bali-Paket zuzustimmen, da man im Bereich Agrarsektor eine eigene Agenda hat. Das Haupthindernis dabei, so WTO-Vizedirektor Karl Brauner.
Das Haupthindernis ist, wenn ich das mal so klar ansprechen darf, die Forderung Indiens, von den Disziplinen des Agrarabkommens befreit zu werden. Die Inder sagen, sie brauchen diese Befreiung für die Lebensmittelversorgung der armen Bevölkerung. Es gibt allerdings, gerade auch in der Nachbarschaft Indiens, Pakistan, Thailand, die Sorge, dass die ungebremste Subventionierung der indischen Landwirtschaft auch zu subventionierten Exporten führen wird und dass deshalb es gewisse Disziplinen weitergeben muss, um eine solche überschießende Subventionierung der Landwirtschaft mit dann handelsverzerrenden Auswirkungen zu verhindern.
Der indische Handelsminister gab sich knallhart, über Nahrungsmittelsicherheit werde man nicht verhandeln. Abgereist ist die indische Delegation gleichwohl nicht. Und so begann ein Verhandlungsmarathon, der zur Stunde immer noch andauert. Wie geht Generaldirektor Acevedo dabei vor?
Acevedo bestellt die einzelnen Delegationen ein, verhandelt mit den Delegationen jeweils getrennt, führt dann die Delegationen verschiedener Länder, die im Widerspruch zueinander stehen, zusammen, verhandelt gelegentlich auch nur mit den Delegationsspitzen und versucht dann Texte zu formulieren, die ein Aufeinanderzukommen ermöglichen.
Herausgekommen ist immerhin ein Vertragsentwurf, mit dem die Blockade Indiens überwunden und das Scheitern der Gespräche in Bali verhindert werden soll. Bis zur 11. Ministerkonferenz in 4 Jahren soll dann eine permanente Lösung des politisch heiklen Themas Nahrungsmittelsicherheit ausgehandelt werden. Ist dies nicht der Fall, darf Indien sein Ernährungsprogramm fortsetzen. Das könnte der Durchbruch sein, wenn keiner mehr in letzter Minute zurückzuckt.
Ein Beitrag von Hans-Jürgen Maurus. 193 Länder haben gerade einer bildhübschen Frau zugeschaut, was sie aus 4 verschiedenen Töpfen zaubert. Die WM-Auslosung in Brasilien entscheidet womöglich darüber, wie der Sommer 2014 verläuft, welche Fußballmannschaft gegeneinander spielt und wann die Spiele angepfiffen werden. Alexander Bleik beobachtet für uns in Costa do Sauipi die Auslosung. Wie schwer wird es für Jogi Löw im Sommer gegen Ghana, gegen Portugal und ausgerechnet die USA?
Also ich glaube, viel schwieriger hätte es für die deutsche Mannschaft nicht laufen können, denn weniger problematisch als alleine die Namen der Gegner sind die Namen der Austragungsorte. Die deutsche Mannschaft muss im feucht-heißen Nordosten Brasiliens antreten, wo beim Confederations Cup zum Beispiel am Spielort Fortaleza, gegen den die deutsche Mannschaft oder wo die deutsche Mannschaft gegen Ghana antreten muss, beim Confederations Cup im Juni, Temperaturen auf dem Rasen von fast 50 Grad herrschten. Also das wird klimatisch eine ganz, ganz große Herausforderung für das deutsche Team. Auch die Gegner sind schwierig zu spielen. Portugal gerade mal mit 1:0 Zittersieg bezwungen bei der letzten Europameisterschaft. Gegen Ghana ebenfalls ein 1:0 Zittersieg nur bei der letzten WM. Und gegen das amerikanische Team und Trainer Jürgen Klinsmann hat die deutsche Elf ja gerade im Mai noch erst verloren.
Welcher Nationaltrainer musste sich denn nach der Auslosung heute erstmal hinsetzen und tief durchschnaufen bei den anderen Gruppen?
Ja, ich glaube, Vicente del Bosque, der spanische Trainer, und auch Louis van Gaal, der holländische Trainer, dürften erstmal durchgepustet haben, denn diese beiden geben sich sozusagen eine Revanche des Finales von 2010, gleich am zweiten Tag der WM, Spanien gegen die Niederlande. Und wer in dieser Gruppe der beiden Top-Favoriten am Ende nur Zweiter wird, wird im Achtelfinale schon auf die Brasilianer wahrscheinlich treffen. Also das ist wirklich eine ganz schwierige Aufgabe. Und auch in Gruppe D sind gleich 3 ehemalige Weltmeister anzutreffen, Italien, England und Uruguay. Das heißt, einer der ganz prominenten Namen wird schon nach der Vorrunde nach Hause fahren müssen.
Die letzte WM 2010 war ja in Südafrika. Wie hat die Nachricht über den Tod von Nelson Mandela die Auslosung heute bewegt?
Die Meldung kam ja schon am gestrigen Abend und da wurde natürlich bei der großen FIFA-Gala schon ausführlich drüber diskutiert. Man hat sich kurzfristig entschieden, diese Feier anlässlich der Auslosung hier ein bisschen anders zu gestalten. Es ging los mit bewegenden Bildern aus dem Leben von Nelson Mandela. 2 Minuten lang liefen die hier über eine große Leinwand und dann gab es auch noch eine Schweigeminute, zu der FIFA-Präsident Sepp Blatter und die brasilianische Präsidentin Rousseff aufgerufen hatten. Alle erhoben sich im Saal. Das war ein bewegender Moment, weil Nelson Mandela natürlich nicht nur Friedensnobelpreisträger gewesen ist, sondern auch ein großer Freund und Förderer des Fußballs in Afrika.
So eine Veranstaltung mit fast 4000 Gästen ist sicher noch keine Generalprobe. Trotzdem Ihre Einschätzung, wie gut ist Brasilien vorbereitet für die WM?
Ja, diese Prognose fällt im Moment schwer. Hier hat alles wirklich gut geklappt. Das liegt aber auch zum anderen darin, dass natürlich hier das internationale Fernsehen von einem Host-Broadcaster, von einer Gesellschaft organisiert wird, die das seit Jahren macht. Die Show also nicht nur in den Händen der Brasilianer selbst, sondern das ist natürlich auch die FIFA, die hier Regie führt. Das hat eigentlich alles hervorragend geklappt. Da gab es keine einzige Panne. Ein paar kleinere Demonstrationen gab es vor der Tür, aber mein Eindruck ist, hier zumindest war alles rechtzeitig fertig und alle, die sich hier auskennen im Land, sagen, das wird zur WM letztendlich auch überall so sein.
Stichwort Demonstration, das heute war eher ein idyllischer, ein ruhiger Ort. Wie sieht es in den großen Metropolen momentan aus? Müssen wir mit Demonstrationen rechnen?
Also zur Weltmeisterschaft rechne ich fest damit. Heute ist noch am Abend eine Demonstration in Rio de Janeiro angekündigt am Maracanã-Stadion gegen den Gigantismus dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Ein paar versprengte Demonstranten waren auch hier am Veranstaltungsort, etwa 30 an der Zahl, die vornehmlich gegen die Arbeitsbedingungen in Katar, dem Austragungsort der nächsten WM, protestierten. Wir haben darüber ja auch berichtet, über die Bedingungen, unter denen dort die Arbeiter zum Teil ausgebeutet werden. Aber insgesamt gesehen ist sozusagen Brasilien noch auf dem Sprung in Richtung WM, dann wird sicher mehr demonstriert.
Alexander Bleik live aus Brasilien zur Auslosung der WM. Das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Nils Kinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.